Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. So macht es Elon Musk. Erst will er Twitter kaufen, großes Trara, und dann, zwei Monate später, sagt Musk, keine Lust mehr. Jetzt doch wieder. Also, was steckt dahinter? In München läuft gerade eine große Immobilienmesse. Damit die Wohnungs- und Mietpreise sinken, müsste mehr gebaut oder mehr umgebaut werden. Beides aber geht derzeit nicht voran. Oder, wir berichten darüber gleich, es wird viel teurer als gedacht. Teurer könnte auch Öl wieder werden und Benzin. Denn die Hauptölförderländer, die wollen weniger Öl fördern. Ja, fangen wir mit Elon Musk an. Swallow your pride, sagen Briten und Amerikaner, wenn sie eine Kröte schlucken müssen. Die Kröte, die Elon Musk schlucken muss, die hat es in sich. Denn er hat heftig gegen die Twitter-Bosse ausgeteilt. Er hat ihnen vorgeworfen, dass sie ihn quasi belogen haben und viele, viele Twitter-Nutzer nur Fake sind. Aber beweisen kann er es nicht. Und deshalb kommt er auch nicht so leicht raus aus dem Twitter-Kaufvertrag. Bei einem Prozess in 14 Tagen hätte es offenbar gar nicht gut ausgesehen für Musk. Und deshalb hat er noch heute Nacht gesagt, okay, ich kaufe Twitter doch. Und zwar genau zu dem Preis, den ich versprochen habe. Nils Damm berichtet.
Es ist die Tech-Meldung des Tages.
Another extraordinary U-Turn by the billionaire Elon Musk.
Der U-Turn vom U-Turn kommt überraschend. Selbst die Fernsehexperten wissen nicht mehr ganz genau, woran sie glauben sollen. Mike Isaac, Tech-Journalist der New York Times.
It seems to change daily, Shep, honestly. I've basically thrown out predictions.
Das ändert sich doch alles täglich. Ich werfe Vorhersagen jetzt aus dem Fenster. Aber der Reihe nach. Elon Musk, der Tech-Milliardär, will Twitter jetzt doch kaufen. Für insgesamt 44 Milliarden Dollar. Das ist sein ursprüngliches Angebot. Es stammt aus dem April. Im Juli dann
U-Turn Nummer 1.
Elon Musk will vom Kauf zurücktreten. Begründung, Twitter habe nicht die Wahrheit über Fake-Accounts gesagt. Davon gebe es mehr als bekannt sei. Das sei auch ein Problem für mehr Werbeeinnahmen und das ist eins seiner Ziele mit Twitter. Daraufhin verklagt Twitter Elon Musk. Der habe das Angebot abgegeben und müsse jetzt auch kaufen. Möglicher Hintergrund, Twitter-Aktien haben in der Zwischenzeit ziemlich verloren. Das Angebot von Elon Musk ist finanziell sehr attraktiv. Der erste Prozesstag war bisher für den 17. Oktober in Delaware geplant. Und jetzt, knapp zwei Wochen vor dem Prozess,
U-Turn Nummer 2.
Elon Musks Anwälte haben Montagnacht einen Brief an Twitter geschickt. Das hat auch die US-Börsenaufsicht bestätigt. Sein ursprüngliches Angebot soll jetzt doch gelten. Möglicher Hintergrund, dass Musk den Prozess gewinnt, ist laut Experten eher unwahrscheinlich. Das Team Musk müsste Twitter grobe Vertragsverletzungen nachweisen. Auch Fake-Accounts zu belegen, das ist nicht einfach. Im Prinzip sind sich jetzt beide Seiten einig. Nur, wie geht's weiter? Das will auch die Richterin in Delaware wissen. Am Dienstag soll sie beide Seiten gefragt haben. Laut der Wirtschaftsagentur Bloomberg gibt es jetzt zwei Optionen. Option 1, der Prozess platzt und Elon Musk könnte schon in wenigen Tagen Twitter übernehmen. Option 2, der Prozesstermin bleibt. Offenbar rechnen die Banken gerade nochmal durch, ob die Fremdfinanzierung steht. Musk will den Twitter-Kauf teilweise mit Krediten finanzieren. Für die Twitter-Aktionäre hat sich das alles jetzt schon gelohnt. Die Aktie stieg an nur einem Tag um über 20%, liegt jetzt bei $52. Wenn der Deal zustande kommt, zahlt Musk $54,20 pro Aktie. Wie es mit Twitter weitergehen würde, auch dazu hat Musk schon viel getwittert, zu viel, um alles ernst nehmen zu können. Zuletzt auch, dass Twitter eine Art Multifunktions-App werden könnte, so in die Richtung der Videoplattform TikTok. Auch unklar, wie genau Ankündigungen aussehen, nach denen Musk mehr Meinungsfreiheit auf Twitter zulassen wolle. Kritiker befürchten, dass dadurch Hassrede und Populismus zunehmen könnten. Und auch offen, ob Donald Trump seinen Twitter-Account wieder nutzen darf, wenige Wochen vor den Zwischenwahlen in den USA. Tech-Journalist Mike Isaac ist sich unsicher, was die Zukunft von Twitter angeht. Er sagt aber, vielleicht glaubt ein Teil von Musk an seinen eigenen Hype.
Maybe he has his time to shine pretty soon if this actually happens.
Sollte das wirklich zustande kommen, kommt vielleicht bald die Zeit, in der er strahlen kann.
Ja, Claudia Werde, das nehmen wir mit zu Ihnen nach Frankfurt an die Börse. Ich kaufe es. Was bedeutet die große Elon Musk-Kehrtwende für alle, die Twitter-Aktien haben.
Es ist ja eben schon angeklungen, ganz ausgestanden ist die Sache noch nicht. Die Aktionäre haben dem Verkauf ja bereits zugestimmt, aber noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Die Twitter-Aktien heute jedenfalls im Computerhandel mehr als 21% im Plus heute Mittag.
Dann gehen wir jetzt mal aus den USA rüber zu uns. Am deutschen Aktienmarkt war der DAX ja gestern ganz stark, 4 Prozentpunkte stärker als am Vortag. Heute sieht das schon wieder ganz anders aus.
Ja, dass der DAX an einem Tag 100 Punkte rauf oder runter geht, ist mittlerweile überhaupt keine Seltenheit mehr. Oft sind die Schwankungen sogar noch deutlich stärker. Das ist einfach Ausdruck dessen, wie nervös viele Anleger derzeit sind. Von Konjunkturseite kommen immer wieder schlechte Nachrichten. In den Nachrichten ist das eben angeklungen. Die WTO, die Welthandelsorganisation, hat ihre Wachstumsprognose für das kommende Jahr deutlich zurückgenommen, unter anderem wegen der Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs. Ein Schrumpfen des Welthandels im kommenden Jahr wird mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Und auch für Münchner IFO-Institut kommen keine erfreulichen Prognosen in Sachen Inflation. Da ist noch kein Ende in Sicht. Lebensmittel, Gas und Strom werden wohl noch teurer werden. Der DAX jetzt zum Mittag fast 1% im Minus. Er fällt auf 12.558 Punkte.
Ja, Sie haben die Inflation ja gerade angesprochen. Das ist das eine Großthema, was viele Menschen bewegt. Und das andere ist, wie teuer Energie wird. Für Öl stehen die Zeichen jetzt tatsächlich auf wieder teurer, weil die OPEC Plus heute eine wichtige Entscheidung trifft. Noch kurz zur Erläuterung: OPEC Plus, das sind die arabischen Erdölstaaten und Russland.
Bei dem Treffen geht es um die künftige Förderstrategie. Kurz vor der Sendung habe ich mit Gabor Vogel darüber gesprochen. Gabor Vogel ist bei der DZ Bank. Die Ölpreise sind ja zuletzt deutlich gefallen. Was die Gründe sind, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
Insgesamt muss man sagen, dass die Rezessionsangst in den letzten Monaten schon zugenommen hat. Und da ist die Erwartung im Markt, dass es da zu einer gewissen Nachfrageschwäche bei Rohöl kommt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Amerikaner, die bis Oktober noch ihre strategischen Reserven anzapfen. Das mag auch ein Stück weit auf dem Preis lasten. Und jetzt sehen wir eben am Markt, dass die OPEC mit Ölpreisen unterhalb von 90 US-Dollar nicht so gerne leben möchte. Und deshalb reden wir eben aktuell auch über eine mögliche Angebotskürzung, die die OPEC heute beschließt.
Warum soll denn die Produktion weiter gedrosselt werden? Viele Ölförderstaaten produzieren ja bereits jetzt schon deutlich weniger als bislang vereinbart.
Das ist völlig richtig. Insofern stehen im Moment eine Kürzung von 2 Millionen Barrel pro Tag im Raum. Das wird den Markt nicht so signifikant belasten, genau aus dem Grund, weil einige schon ihre Produktionsziele nicht erfüllen. Man möchte jetzt ganz klar ein Signal setzen und sagen, wir sind bereit, die Produktion zu kürzen und wir wollen uns auch wieder einen gewissen Puffer herausarbeiten, nämlich dann, wenn die Sanktionen gegen das russische Tankeröl Ende des Jahres scharf geschalten werden, dass dann die OPEC wieder gegensteuern könnte, weil dann eben das russische Öl an der Stelle fehlen würde. Die Amerikaner und auch andere Abnehmer leiden natürlich unter den hohen Preisen. Wir haben eine Energiekrise und letztlich würde das auch die Interessen der Amerikaner ein Stück weit konterkarieren.
Wie politisch ist denn das, was auf dem Ölmarkt passiert?
Also ich würde sagen, die Diskussion ist sehr, sehr politisch. Wenn die OPEC tatsächlich massiv die Produktion kürzen würde, dann hätten die Amerikaner wenig Möglichkeiten gegenzusteuern. Man könnte einmal sagen, wir zapfen nochmal die strategische Reserve an, die aber schon niedrig ist. Also die müsste man eher wieder erhöhen. Oder das Zweite, man schränkt letztlich Benzin-Diesel-Exporte ein. Und das ist natürlich höchst politisch, weil das dann eben auch entsprechende negative Implikationen auf den Handel hat mit den USA. Aber allein, dass das geführt wird, dass man darüber redet, ob man einen Exportstopp verhängt seitens der Amerikaner, zeigt ihnen, wie politisch die Sache ist.
Öl ist ein endlicher Rohstoff. Es wird seit Jahren darüber diskutiert und geforscht, Ersatzrohstoffe zu finden. Wie weit ist man damit gekommen?
In der Corona-Zeit haben wir darüber geredet, also Frühjahr 2020, dass die Ölnachfrage ihren Höhepunkt bereits erreicht hat und dass die Nachfrage eigentlich in der Zukunft nur fallen kann. Und jetzt sehen wir, das Gegenteil passiert. Die Nachfrage nach dem Schmierstoff der Weltwirtschaft steigt weiter. Und bis hier tatsächlich alternative Energieträger greifen, so greifen, dass man weniger Öl benötigt, da ziehen schon noch einige Jahre ins Land. Also Die Schätzungen gehen hier sehr stark auseinander, aber man muss damit rechnen, dass das eher Ende dieses Jahrzehnts passiert. Und dann dürfte die Nachfragedynamik zurückgehen und die Nachfrage dann tatsächlich auch ihren Peak erreichen. Also sagen wir mal so ab 2030 ist das möglich. Zuvor sehe ich das nicht.
Soweit die Prognosen von Gábor Vogel von der DZ Bank.
Dann gucken wir mal noch auf einen großen Ölverbraucher oder besser Kerosinverbraucher. Das ist nämlich die Flugindustrie. Da müssen sich Passagiere morgen auf Streiks einstellen. Warum?
Es geht um die Lufthansa-Tochter Eurowings. Die Piloten wollen in den Ausstand treten. Da sind etwa 30.000 Passagiere davon betroffen, von diesem Streik. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich jede zweite planmäßige Flug auch gecancelt wird. Also da geht es jetzt wirklich nur um die Flüge von Eurowings Deutschland und nicht um die Flüge von Eurowings Europe. Hintergrund des Ganzen, das sind die Tarifverhandlungen über den Manteltarifvertrag. Die seien gescheitert, heißt es. Auch in der 10. oder nach 10 Verhandlungsrunden hätte es keine nennenswerte Annäherung gegeben, so die Begründung. Zentrale Forderung der Pilotengewerkschaft Cockpit ist die Entlastung der Beschäftigten, etwa durch Reduzierung der maximalen Flugdienstzeiten. Auch eine Erhöhung der Ruhezeiten wird gefordert. Das Ganze muss man in einem größeren Zusammenhang sehen. Die gesamte Branche ist ja im Umbruch. In der Corona-Pandemie sind Geschäftsmodelle zusammengebrochen. Flugzeuge mussten am Boden bleiben. Viele Fluggesellschaften waren auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Und jetzt ist man dabei, sich neu aufzustellen. Die Aktien der Lufthansa heute zu Mittag leicht im Minus.
Welche Werte fallen heute sonst noch auf?
Ein kurzer Blick in die zweite Reihe. Die Aktien des Online-Arzneimittelversenders Shop Apotheke heute 3% im Plus. Das Unternehmen hat im dritten Quartal erstmals schwarze Zahlen geschrieben.
Frau Werle, wie steht der Euro?
Der wird mit 99,22 Cent gehandelt. Die Umlaufrendite von 1,7 auf 1,85% gestiegen. Und für die Feinunze Gold müssen 1.710,22 Dollar gezahlt werden.
Claudia Werle nach Frankfurt an die Börse. Vielen Dank. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Naja, alle großen Wirtschaftsforschungsinstitute sind sich einig, die Deutschen werden in diesem Jahr viel Wohlstand einbüßen. Denn alles, was wir importieren müssen, vor allem Energie, wird deutlich teurer. Können wir als Land das wenigstens kompensieren, indem wir unsere alte Stärke ausspielen, nämlich die Stärke als Exportnation? Die meisten deutschen Exportunternehmen sehen da seit längerem schwarz. Aber heute kamen Zahlen auf den Markt, nach denen das Glas doch halb voll ist. Wirklich? Micha Erhardt fragt nach.
Zuerst die aus wirtschaftlicher Sicht gute Nachricht. Nach einem Rückgang im Juli sind sowohl die Importe als auch die Exporte im August wieder gestiegen. Die Exporte kletterten um 1,6%. Damit haben sie widrigen Rahmenbedingungen getrotzt. Etwa einer sich abkühlenden Weltkonjunktur, den nach wie vor anhaltenden Materialengpässen und steigenden Zinsen in wichtigen Wirtschaftsräumen der Welt. Richtig aufatmen will Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der Dekabank, bei diesen Zahlen aber nicht.
Die größten Zuwächse kamen in diesem Fall tatsächlich aus den Vereinigten Staaten und aus China. Das ist gerade im Fall Chinas etwas überraschend, weil auch das Land eben zu unter heftigen konjunkturellen Problemen zu leiden hat, gerade dieses Jahr. Nur sollte man auch einen Monat nicht überbewerten. Die Daten, die schwanken sehr stark, gerade in diesen Zeiten großer Ausschläge.
Eine Schwalbe macht also noch keinen Sommer. Im Gegenteil, sehen Ökonominnen und Volkswirte konjunkturell eine stärkere winterliche Abkühlung kommen. Dazu passt, dass die Nachfrage nach Gütern made in Germany aus der Europäischen Union spürbar nachgelassen hat. Und diese Nachfrage steht für einen Großteil des deutschen Außenhandels. So sanken die Exporte ins europäische Ausland um fast 1%, während die Importe aus den EU-Ländern noch um 2,5% gestiegen sind. Insgesamt muss man die Außenhandelszahlen allerdings mit Vorsicht behandeln. So haben die Statistikerinnen aus ihnen zwar saisonale und kalendarische Besonderheiten herausgerechnet, allerdings nicht die Veränderung von Preisen. Und die sind bekanntlich gerade bei Energie, Rohstoffen und Vorprodukten auch aufgrund gestörter Lieferketten stark angestiegen. So haben vor allem der mangelnde Nachschub an Gas nach Europa und explodierende Preise die Perspektiven eingetrübt. Für den Winter rechnen Ökonomen wie Ulrich Kater mit einer Rezession.
Hier geht es um Erdgaspreise und die Energiekrise in Europa. Wenn wir uns den Ölmarkt anschauen, dann müssen wir ja feststellen, dass die hohen Preise schon längst Geschichte sind, dass der Ölpreis deutlich zurückgekommen ist. Die eigentliche Energieproblematik findet sich eben im Erdgasbereich, im Strombereich und hier ist vor allen Dingen Europa betroffen. In den anderen Weltregionen spielt das Energiethema eine wesentlich geringere Rolle.
Bei den deutschen Maschinenbauern, die erheblichen Anteil an der deutschen Exportwirtschaft haben, versuchen sich nach einer Umfrage des Branchenverbandes VDMA die Unternehmen auf die schwierigen Bedingungen einzustellen.
Man schaut, dass man Gas durch Öl ersetzt oder im Notfall ersetzen kann. Man sucht wirklich auch weitere Sparnispotenziale und man versucht natürlich auch mit seinen Partnern zusammenzuarbeiten, um eben diese Energieversorgung zu gewährleisten.
Sagt VDMA-Chefvolkswirt Ralf Wiechers. Erst gestern haben die Maschinenbauer einen stagnierenden Auftragseingang ihrer Bestellungen im August gemeldet. Der Verband wertet das als gutes Ergebnis angesichts der aktuellen Unwägbarkeiten. Immerhin sehen die Maschinenbauer in einigen Bereichen ihrer Lieferketten eine Entspannung der Lage, insbesondere im Stahlbereich. Nach wie vor kritisch sei die Lage dagegen bei Elektrik- und Elektronikkomponenten.
Soweit Mischa Erhardt. Die Immobilienzinsen, die gehen ja hoch, seit Monaten schon. Das ist schlecht für Häuslebauer und Käufer, aber vielleicht sinken im Gegenzug dann die Preise für Wohnungen, was wiederum gut wäre. Aber die Rechnung geht nicht ganz auf, denn die Preise sinken offenbar gar nicht so sehr. Denn es wird auch weniger gebaut, weil Rohstoffe teuer sind und weil Handwerker fehlen. Das trifft nicht nur die, die gerade erst anfangen mit dem Bauen, sondern oft auch die, die schon dabei sind. Denn die teuren Preise sprengen dann auf einmal das Baubudget. Anja Nehls berichtet.
Bauen wird derzeit zu einem unkalkulierbaren Risiko. Durch den Krieg in der Ukraine, Inflation, höhere Kosten für Strom, Öl, Gas und Treibstoff, Preissteigerungen bei Baumaterialien, noch durch Corona unterbrochene Lieferketten und einen Mangel an Arbeitskräften schnellen die Kosten von Bauvorhaben derzeit um 20-30% in die Höhe, sagt Andrea Clement, die als Selbstständige bei vielen großen und kleinen Bauprojekten in Berlin und Brandenburg für die Projektsteuerung verantwortlich ist.
Alle Bauprojekte sind, bevor sie begonnen werden, mindestens 1,5-2 Jahre vorher budgetiert, aufgrund des Budgets finanziert, auf Rentabilität geprüft und das funktioniert jetzt nicht mehr.
Besonders betroffen sind Bauherren, die zum Beispiel ein Einfamilienhaus geplant haben und nun mit den zuvor kalkulierten Kosten nicht mehr auskommen. Denn trotz eines gültigen Bauvertrages mit vorher festgelegter Summe versuchen viele Firmen, die Preissteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Dieses Paar aus Berlin hat für sein Einfamilienhaus mit einer Baufirma eigentlich einen Festpreisvertrag abgeschlossen.
Damit wir die Finanzierung rechtzeitig stellen können, damit wir einfach wissen, jetzt schon wissen, was wir in 1,5 Jahren, wenn das Haus dann fertig ist, tatsächlich mal bezahlt haben werden.
Also es war schon so eine Art Sicherheit.
Eine trügerische Sicherheit, denn jetzt will das Unternehmen auf einmal 30.000 Euro mehr. Das Argument der Firma, die Baustoffe hätten sich in der Zwischenzeit unerwartet und unvorhersehbar stark verteuert. Wo sie das Geld hernehmen sollen, wissen die beiden Auftraggeber allerdings nicht, sagen sie gegenüber dem RBB.
Da gibt es auch überhaupt keine Möglichkeit nachzufinanzieren.
Ich kann das jetzt schlecht in Worte fassen, das ist einfach, man hat ein Traum und jetzt hat man halt das Gefühl, er zerplatzt.
Dabei sind Nachforderungen von 20.000 bis 30.000 Euro derzeit keine Seltenheit, meint Florian Becker vom Bauherren Schutzbund. Berechtigt dazu seien die Baufirmen dabei häufig eigentlich nicht.
Nur unter sehr einschränkenden Voraussetzungen kann der Unternehmer mehr Geld verlangen. Wenn er vorher eben einen Vertrag geschlossen hat zu einer Summe X, kann er die nicht einfach erhöhen. Das Problem ist momentan an der Baustelle, was wir erleben, dass die Baufirmen sagen, wenn du das nicht bezahlst, dann baue ich nicht weiter. Insofern ist man zwar in den weit überwiegenden Fällen im Recht, ist es aber so, dass wenn man sich mit dem nicht außergerichtlich einigt, wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit brauchen wird, damit sein Bauvorhaben abgeschlossen werden kann.
Also versuchen die Bauherren, sich mit dem Bauunternehmen irgendwie zu einigen, sagt Andrea Clement, die dafür viele Beispiele nennen kann.
Von Leuten, die dann sagen, okay, damit ich meinen Vertrag erfülle, mache ich es so, ich lasse mir dieses Haus bauen, verzichte aber auf meine Jalousien, meinen Carport, meinen Müllplatz, ich verzichte auf das Pflastern meiner Zuwegung und ich verzichte aufs Blumenbeet. Weil wenn ich darauf verzichte, kann ich die Baufirma bezahlen, aber habe halt ein halbfertiges Haus. findet tagtäglich so statt.
Und das alles sei auch noch Verhandlungssache.
Im Moment sind die Baufirmen so, dass sie sagen, naja gut, wenn sie auf Leistungen verzichten und wir aber trotzdem für das volle vertragliche Geld dann den Rest des Hauses herstellen, freuen die sich ja fast, dann müssen sie ihre Handwerker nicht binden, noch den Weg zu pflastern und das Carport zu bauen und kriegen ja trotzdem ihr Geld.
Denn nachfinanzieren ist häufig schwierig und teuer. Eine Einigung mit der Bank ist nicht immer möglich. Dazu kommt, dass wegen der steigenden Finanzierungszinsen Bauprojekte häufig gar nicht erst begonnen werden. Aufträge werden storniert, Grundstücke zurückgegeben. Wer zum Beispiel ein kommunales Grundstück nicht innerhalb einer bestimmten Frist bebauen kann, kann es zum ursprünglich gezahlten Preis zurückgeben, bleibt dann allerdings auf Nebenerwerbskosten wie Notar- oder Grunderwerbssteuer sitzen. Vereinzelt haben Kommunen diese Frist von meist 2 bis 5 Jahren wegen der angespannten Situation bereits verlängert. Wer noch keinen Bauträgervertrag unterschrieben hat, speckt derzeit immer häufiger sein Vorhaben deutlich ab, sagt Florian Becker.
Wenn ich mir nochmal überlege, wie viel Quadratmeter ich tatsächlich brauche, auch sehr langfristig, pro Quadratmeter kann man schon 2.000 bis 4.000 Euro rechnen, die ein umbauter Quadratmeter kostet. Insofern hat das einen großen Kosteneinfluss. Brauche ich einen Keller? Keller sind teuer. Ausstattungsqualitäten, Fliesen, da kann ich natürlich Einfluss drauf nehmen und dann entsprechend auch ein wenig die Baukosten anpassen.
Wer die Planung bereits abgeschlossen und einen Bauträgervertrag unterschrieben hat, dem bleiben nur die Möglichkeiten zu zahlen, zu verhandeln oder der Gang zum Gericht. Wer weder Geld noch Zeit hat, macht es so wie Bekannte von Andrea Clement, die in ein völlig unfertiges Haus gezogen sind.
Also die haben eine Notküche und ein Notbad, aber weder die Fassade noch die Hauseingangstür noch die Kinderzimmer noch das Dach, da ist nichts fertig. Bauen jetzt wahrscheinlich die nächsten 5, weiß Gott wie viele Jahre, peu à peu weiter, immer wenn sie sich dann wieder was erlauben können und mussten in diese Baustelle ziehen, weil sie natürlich ansonsten Finanzierung bezahlen müssen und ihre Miete.
Und uns fehlt jetzt noch die Wirtschaftspresseschau. Nach dem Börsengang von Porsche beteiligen sich die beiden Familien Pirch und Porsche über ihre Holding wieder direkt an dem Autobauer. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung lobt das.
Es ist ein gutes Signal für den Automobilstandort Deutschland. Die Holding, in der sie ihre Beteiligungen verwalten, muss sich dazu kräftig verschulden. Nicht nur das Vertrauen der Familien in Porsche ist groß, auch die Banken glauben an Porsche und seine Zukunft. Zu günstigen Konditionen leihen sie Porsche viel Geld. Es ist auch ein Vertrauensbeweis an Volkswagen. Dem Konzern fließt das Geld aus der Transaktion zu und 9,4 Milliarden Euro aus dem Börsengang von Porsche vergangene Woche obendrein. Die Porsche-Verschuldung ist eine Wette auf VW, dass die Wolfsburger das viele Geld klug investieren. Denn die Schulden sollen vor allem mit den VW-Dividenden abbezahlt werden, die den Porsches und PAs als VW-Großaktionären zufließen. Das Handelsblatt befasst sich mit der Frage, ob Elektroautos verstärkt auch als Firmenwagen genutzt werden sollten. In England, Frankreich oder den Niederlanden sind Firmenwagen entscheidende Vorreiter der Elektromobilität, aber nicht hierzulande. Nur gut 13% der im Jahr 2021 zugelassenen Dienstwagen fahren elektrisch. Wenn man mit Unternehmern oder Flottenchefs spricht, dann häufen sich die Klagen. Die Ladekosten nähern sich denen von einem Dieselfahrzeug an, wenn es schlecht läuft. Dazu gibt es einige Probleme bei der Abrechnung, Insider berichten von einem Chaos von Ladekarten und Charging-Rechnungen. Wenn wir 15 Millionen Elektroautos bis 2030 auf den deutschen Straßen haben wollen, müssen wir den Strompreis an Schnellladestationen in den Griff bekommen. Das Europäische Parlament hat die Einführung eines einheitlichen Ladesteckers für Mobiltelefone und andere elektronische Geräte in der EU beschlossen. Standard sollen Stecker im Format USB-C sein. Darauf geht die Rheinzeitung aus Koblenz ein. Mit dem Kabelsalat ist bald Schluss. Spätestens ab 2024 kommt endlich das einheitliche Aufladegerät. Der Schritt ist längst überfällig. Und trotzdem stellt sich die Frage, warum es noch so lange dauert, bis die Standardisierung zur Pflicht wird. Für Laptops tritt die Regelung sogar noch später in Kraft als für die anderen Produkte. Die Augsburger Allgemeine kritisiert, mehr als 12 Jahre lief die Farce um die Harmonisierung. Das allein gleicht einer Blamage bei einer Angelegenheit, in der die Union als größter Binnenmarkt der Welt ganz einfach die eigene Marktmacht zugunsten der Bürger hätte nutzen können.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Gleich geht's hier weiter mit Deutschland heute und der Frage, soll in Niedersachsen noch mehr Erdgas gefördert werden auf Kosten des Wattenmeers? Da wird sie Benjamin Dirks durch die Sendung begleiten. Ich bin Sandra Pfister und das hier war die Wirtschaft am Mittag. Einen schönen Tag Ihnen.